Moin Anna.
Hallo Oliver.
Anna, weißt du eigentlich, was es im Holodeck nicht gibt?
Holodeck, dieses Star Trek Ding.
Genau, das ist der Raum auf dem Raumschiff Enterprise, wo die Leute hingehen, um Abenteuer zu erleben. Da taucht man ein in virtuelle Welten, die sich eben ganz echt anfühlen.
Ja, aber nicht so echt, dass man da zum Beispiel was essen könnte. Das fehlt dann wahrscheinlich.
Das fehlt noch, kann sein. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für Metaversum und das ist ja unser Thema heute.
Genau.
Ja, an was hast du zuerst gedacht?
Metaversum, also ich habe da an tatsächlich Minecraft gedacht. Das ist halt so eine viereckige Welt, Klötzchenwelt.
Mit Schafe, ne?
Schafe, Schweine, alles viereckig. Ein paar Hühner, glaube ich auch.
Genau.
Viereckige Menschen, ist niedlich.
Genau, kann man alles spawnen, habe ich da gelernt.
Genau, man spawnt da.
Man spawnt, genau. Ja, dann lass uns doch eintauchen in die Welt der Metaversen.
Ja, ich hoffe, da gibt es noch ein bisschen mehr als Vierecke.
House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds. Ich bin Oliver Küch und mit mir im Studio ist meine liebe Co-Hostin Anna Spiegel. Moin Anna.
Ja, moin Oliver. Hallo. Also heute im House of Nerds ist Ulrich Waldmann. Er ist Wissenschaftler am Fraunhofer SIT und arbeitet zurzeit im Projekt Primeta, also Privatheit, Ethik und IT-Sicherheit in Metaversen. Und genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen, also über Metaversen, wie es dort aussieht und was hier anders ist in Bezug auf Privatsphäre, Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen, Ulrich. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, hallo. Dankeschön.
Ja, Ulrich, vielleicht steigen wir erstmal ganz klassisch wissenschaftlich ins Thema ein und versuchen uns an einer Definition zum Thema Metaversum. Wir, Anna und ich, haben im Vorgespräch uns sofort irgendwie gedacht, Minecraft. Minecraft, das war so unser Beispiel dafür. Ist das überhaupt ein Metaversum und was macht so ein Metaversum eigentlich aus?
Also ursprünglich war ja mal die Vorstellung, dass das Metaversum alles umfasst. Also ein Internet der Zukunft, das alles verbindet, die reale Welt mit dem gesamten Internet, ohne dass man noch irgendwo klicken und was eingeben muss. Es ist einfach leichte Übergänge in virtuelle 3D-Welten und alles ist erreichbar. Jetzt ist es so, jeder hat eine andere Definition, ist noch nicht so richtig alles vernetzt, überhaupt noch nicht vernetzt. Mhm. Und da gibt es ganz unterschiedliche Definitionen. Aber gemeinsam ist, es sind 3D-virtuelle Welten. Die Personen, die Nutzerinnen, die treten als Avatare auf. Es gibt oder es soll immersive Erfahrungen geben. Das heißt, man taucht in Welten ein und denkt sich, da bin ich wirklich, das ist die Welt, da bin ich drin. Mhm. Man tritt als Avatar auf, man hat vielleicht Zusatzequipment, Hardware wie so ein Headset, verschiedene Steuerelemente. Und alle möglichen Sensoriken am Körper, an den Händen, sodass sehr viel gesteuert und erfasst werden kann.
Mhm. Aber das heißt, so eine richtige feste Definition gibt es eigentlich noch gar nicht, sondern es gibt so, ich sag mal, eine gesunde Arbeitshypothese.
Ja, dazu gehört auch immer so Blockchains, Kryptowährung. Irgendwie muss es ja bezahlt werden und da bieten sich natürlich Kryptowährungen an. Mhm. Man kann Dinge dort kaufen, man kann vielleicht auch Ländereien kaufen, virtuelle Ländereien, man muss sie bezahlen. Und das sind Kryptowährungen, die auf Blockchains beruhen.
Da okay, also auch, das wäre dann auch ein Merkmal unbedingt, dass da was ja, zu kaufen geben muss. Ja.
Genau, das ist auch ein fester Bestandteil von Metaversen, von Besitztümern. Nur bisher fehlen so die Geschäftsmodelle, die Unternehmen sind noch nicht richtig aufgesprungen, sage ich mal. Das ist noch nicht alles noch nicht gut genug an Hardware und Software. Aber die Vorstellung ist, dass alle, die auch jetzt im Internet sind, auch zukünftig im Metaversum aktiv werden können. Also nicht nur Spiele,
ja,
sondern vor allen Dingen Begegnungsstätten, vor allen Dingen Social Media ins Quadrat sozusagen, mit immersiven Erfahrungen. Man kommt den anderen näher. Man kann aber auch verschiedene Rollen spielen, das ist das Besondere. Ne? Ich kann mit unter verschiedenen Avataren auftreten. Die Avataren müssen mir nicht ähneln.
Vielleicht können wir da hier schon so ein bisschen in Richtung eurer Projektarbeit in Primeta. Also wenn man komplett als Avatar verkleidet, sage ich mal, in so eine virtuelle Welt eintritt und da rumspringt, dann gibt es vielleicht auch noch ganz andere Sicherheitsprobleme als in der realen Welt. Also wenn ich real jemandem begegne, dann sehe ich ja, okay, es ist entweder ein Erwachsener oder ein Kind. Ich sehe, wie der aussieht oder die. Und in dem Metaversum ist das eben nicht der Fall. Da muss man halt erstmal feststellen können, wer ist mein Gegenüber, also Frage der Identität. Und wie stelle ich zumindest fest, dass mein Gegenüber vielleicht einer bestimmten Altersgruppe entspricht oder vielleicht sogar einfach nur eine KI ist, die sich ja auch hinter so einer Identität verbergen kann, so eine Art Bot auf, als Avatar. Und ja, die Daten, die ich dann im Metaversum hinterlasse sozusagen, wie sicher sind die? Also da wollten wir mit dir drüber sprechen. Also erstmal über Identität. Also ich bin als Avatar meinetwegen ein Pferd oder so und gehe in ein Metaversum und treffe da ein anderes Wesen. Wie stelle ich dann fest, wer oder was das ist? Also was gibt es da für technische Möglichkeiten?
Aber warum musst du das feststellen? Ich will das ja vielleicht gar nicht. Ich bin die Kuh, ja? Du bist das Pferd und ich bin die Kuh. Ich möchte, dass du mich als Kuh wahrnimmst. Und zwar real, immersiv real. Es ist nicht unbedingt gewünscht, dass du genau weißt, wer ich bin. Das will ich ja auch gar nicht.
Das stimmt,
Ich bin vielleicht Direktor eines Großunternehmens, aber privat möchte ich als Kuh auftreten.
Möchtest du lieber eine Kuh sein?
Genau.
Das ist auch verständlich.
Keiner soll wissen, wer ich bin.
Da gehe ich als Pferd mit, sag ich mal. Aber wie ist es denn, wenn, also es gibt ja jetzt nicht nur friedliche Pferde und Kühe, es gibt ja beispielsweise auch Umgebungen, wo Minderjährige unterwegs sind. Und in einem Metaversum sollte man denen vielleicht einen gewissen höheren Schutz bieten gegenüber Erwachsenen beispielsweise auch, dass Kinder halt zumindest wissen, dass sie mit Gleichaltrigen in Kontakt treten oder
auch nicht.
Es kommt
total darauf an, wie die Anwendung gestaltet ist, ne? Was sie für ein Ziel, was für einen Zweck hat. Es könnte ja sinnvoll sein, dass Kinder auch mit Erwachsenen reden können.
Ja, klar.
Zum Beispiel in der Schule als Erzieher oder Psychologe, Psychologin oder Geistliche oder sonst wie.
Das ist ja dann ein bestimmter Anwendungskontext.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Es gibt aber zukünftig das Audi-Wallet, ne? Audi. Die digitale Brieftasche für europäische Bürger und Bürgerinnen.
Die sollte schon nächstes Jahr an den
Start
gehen.
Ja, das ist sehr ambitioniert.
Also 27.
Ja. Sodass jeder auch die Möglichkeit hat, als Bürger, sich da so eine App runterzuladen oder das zu benutzen. Das Audi Wallet. Audi steht für European Identity.
Digital Identity.
Digital Identity Wallet.
Und was beinhaltet das technisch?
Eigentlich sind das ähnliche Daten wie jetzt im Personalausweis.
Okay.
Sind auch wahrscheinlich die gleichen Aussteller, Meldebehörden und der Bundesdruckerei, die das dann aufspielen wird. Nur es ist leichter zugänglich, wenn jeder so ein Wallet auf seinem Smartphone hat. Man nimmt natürlich an, Smartphone ist das Sicherheitstool der Menschen, der Nutzer. Jeder hat eins, fast jeder. Jeder passt darauf auf. Keiner gibt es so gerne aus der Hand. Von daher ist das erstmal ein relativ sicheres Tool, was auch sichere Elemente hat, also Hardware-Elemente wie SIM oder Elektronik-SIM. Und darum gehen die Konzepte dahin, dass man so ein Wallet auf dem Smartphone hat. Das kann aber auch in der Cloud sein. Und man selbst als Nutzer nur allein darauf Zugriff hat. Und dann kann man Zertifikate freigeben, beziehungsweise auch Teile des Zertifikats freigeben, was man drin hat. Also Daten zeigen, wem und was man möchte gegenüber Anbietern.
Also kann man selber bestimmen, hier diesen Teil der Wallet-ID gebe ich frei sozusagen, dass ich sage, ich bin, hier ist mein Name nur und nicht mein Wohnort oder hier ist nur mein Alter und nicht mein Name. Das ist möglich dann.
Es ist ganz wichtig, dass man eben auch Anwendungsprofile für das ID-Wallet definiert. Also für die Altersverifikation soll ein Anbieter nur die Altersgruppe abfragen dürfen und nicht andere Daten zusätzlich.
Okay. Ja,
ganz wichtig. Und das ist noch nicht so ganz fertig, die Spezifikation des ID-Wallets für Deutschland.
Ja, ich fand spannend, ihr habt in einem Aufsatz, ich glaube in der D&D, so eine schöne Tabelle gemacht, wo ihr mal verschiedene Möglichkeiten der Identifizierung überprüft habt und dann so nach Wirksamkeit, Datenschutzgesichtspunkten und Praktikabilität quasi das analysiert habt. Und ich sag mal, die einfache Altersangabe, also ich sag, wie alt ich bin, und das ist natürlich super praktikabel, ne, aber ist halt wirksam null, also nicht so clever. Kreditkarte ist so, naja, Datenschutz okay, Praktikabilität ist auch immer schwierig. Also ich habe gestern erst versucht, wieder mit der Kreditkarte was zu kaufen, hat nicht geklappt. Und gewonnen hat bei euch die Self-Sovereign Identity. Ist das das ID-Wallet?
Genau, das ist das.
Okay.
Das ist praktisch das kleinste Übel von den ganzen Methoden, ja. Was auch sogar von der Leopoldina empfohlen wird, ne?
Also von der Wissenschaftsakademie?
Genau, die haben auch gesagt, wenn, dann sollte man doch das ID-Wallet nutzen, weil man braucht eine Authentifikation, das ist ja rechtlich vorgeschrieben, man kann nicht drumherum kommen. Selbst wenn es dann noch irgendwelche Angriffsmöglichkeiten gibt, dann muss man mit denen fertig werden. Aber in der Breite sollte man erstmal das ID-Wallet nutzen. Natürlich Verbindung mit pädagogischen Mitteln, auch mit den richtigen Angeboten, mit altersgerechten Angeboten. Man sollte nicht einfach Kinder ausschließen von etwas, sondern solche Mechanismen nutzen, um sie altersgerecht, um ihnen Zugang zu gewähren, altersgerechte Angebote zu gestalten.
Ein Element, das ihr dort euch auch angeschaut habt, war biometrische Daten, also zum Beispiel ein Fingerabdruck, wäre so ein biometrisches Datum, was man also ein körperliches Merkmal, das überprüft werden kann. Gleichzeitig ist das ja, wenn ich dich richtig im Vorgespräch auch verstanden habe, eine Gefahr, die Biometrie, aber oder?
Vielleicht können wir ganz kurz noch fragen, was es überhaupt noch für biometrische Daten gibt, die man abfragen kann in dem Metaversum, auch mit diesen größeren technischen Möglichkeiten. Also es gibt ja jetzt nicht nur den Fingerabdruck, es gibt ja auch...
Fingerabdruck ist völlig harmlos verglichen mit den Daten, die man heute erheben könnte.
Erzähl.
Die ganze Sensorik zum Einsatz kommt,
ja.
Vom Herzschlag über vor allen Dingen Blick,
mach uns Angst.
Kontakt. Ja, man kann dann analysieren, worauf guckt denn die Nutzerin. Mhm. Auf dem Bildschirm oder in ihrem Headset. Was interessiert sie denn? Wo wird sie sich erschrecken? Das geht viel weiter als die klassischen biometrischen Daten, wie Fingerabdruck.
Also nicht nur so Augenrichtung, sondern auch, wie reagiert
genau,
das Auge?
Wie lange gucke ich denn drauf, ja. Und wohin gucke ich vor allen
und
Dingen?
Und gucke ich erschreckt? Ja. Gucke ich müde? Gucke ich gelangweilt?
Welche Werbung gucke ich denn da an, wenn jetzt Werbung eingeblendet wird? Was interessiert mich denn überhaupt? Also das System weiß am Ende mehr, als ich über mich selbst weiß. Kann ich sagen. Ich kann noch nicht mal sehen, ob das meine Daten sind, wenn mir die jemand zeigen würde. XYZ-Daten da, wo ich hingeguckt habe. Ich weiß gar nicht, wo ich hingeguckt habe. Ich kann sie gar nicht erkennen. Ich kann noch nicht sagen, bitte das jetzt rauslöschen. Ich möchte nicht, dass ihr wisst, dass ich in die rechte obere Ecke geguckt habe. Ich kann es gar nicht erkennen. Mhm. Ich weiß nicht, dass ich es getan habe und ich weiß nicht, was meine Daten sind. Und wo sie verarbeitet werden, weiß ich auch nicht. Sie werden wahrscheinlich nicht nur lokal verarbeitet, sondern das sind immer KI-basierte Systeme, die das auswerten, auch mit anderen Daten vergleichen. Da habe ich keinen Einfluss drauf, wer wo was verarbeitet. Und das sind biometrische Daten besonderer Kategorien, personenbezogener Daten. Die sind eigentlich immer verboten nach der DSGVO. Mhm. Nur ganz zweckgerichtet und mit Einwilligung oder mit anderen Ausnahmeregelungen überhaupt zu erheben.
Also man müsste das schon ganz, ganz gezielt abfragen eigentlich, um das legal verarbeiten zu dürfen.
Ja, und dann auch genau sagen, wofür und nicht mal eben pauschal immer alles auswerten und anderen Drittanbietern verkaufen oder zur Analyse geben.
Aber es passiert.
Es passiert, ja.
Okay. Was kann man denn dann mit so einem biometrischen Datenprofil machen? Also okay, man sieht ganz genau, welche Werbung jetzt wie funktioniert hat oder nicht funktioniert hat und was noch darüber hinaus?
Ja, es geht auch immer um Identitätsdiebstahl. Ne? Also man könnte natürlich die Stimme klonen sofort, Gesicht, den Avatar auch kopieren und alle Eigenschaften aufnehmen und dann dich beispielsweise darstellen. Alle denken, du bist online, Anna, Avatar ist da, aber du bist gar nicht online. Und der Avatar, KI-basiert, handelt dann in deinem Sinne vielleicht oder gegen deinen Sinn und alle denken, du bist es.
Und benimmt sich total daneben im Metaversum.
Zum Beispiel zerstört deinen Ruf und zerstört alles, was du dir mühevoll aufgebaut hast.
Die Freundschaft zu der Kuh zum Beispiel.
Ja, die ganzen Freundschaften können in die Brüche gehen und zwar ganz schön unangenehm schnell.
Okay.
Das Grundproblem ist, man kann nicht unterscheiden, so, ne? Was ist jetzt noch Anna und wo beginnt KI-basierte Manipulation. Und das Pferd kann auch gar nicht entscheiden, wer sie beeinflusst. Ne? Die ganze menschliche Kommunikation wird in Frage gestellt, eigentlich die Integrität der menschlichen Kommunikation. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich wirklich mit einem Menschen spreche. Das finde ich das Bedenkliche. Ich weiß gar nicht, ob ich demjenigen, der Figur vertrauen kann, mit der ich spreche.
Und das lässt sich aber über diese Identitätsprüfung mit der ID-Wallet schon lösen, es sei denn, sie ist geklaut.
Es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal, mit der sich einiges lösen lassen kann. Ich kann auch dann unterscheiden, ob es jetzt ein KI-basierter Agent ist oder ein anderer Nutzer mit seinem Avatar. Das ist ja schon mal was.
Immerhin.
Ein Avatar kann er jegliche Form annehmen von Nutzern, aber auch umgekehrt, KI kann jegliche Form annehmen, die so aussieht wie ein Mensch.
Ja. Oh Gott.
Und wie ist das mit der Beobachtung? Also Anna und ich, wir haben uns wirklich gefragt, kann man sich im Metaversum eigentlich wirklich verstecken? Also in der Wirklichkeit kann ich das ja, ne? Also ich gehe jetzt raus aus dem Zimmer und da ist keine Kamera und dann bin ich ganz für mich und dann kann ich machen, was ich will und muss mir keine Gedanken machen, kann ich lachen, weinen, was auch immer. Aber im Metaversum habe ich mich gefragt, kann ich mich überhaupt verstecken oder bin ich da quasi unter Beobachtung dauerhaft in allen meinen Facetten?
Es gibt da nicht das Metaversum, ne? Es gibt ganz viele verschiedene Anwendungen. Und je nachdem, wie eine Anwendung konfigurierbar ist, kann ich mich verstecken. Es gibt zum Beispiel das Konzept von Safe Zones, so eine Art Käseglocke, die ich über mich hier rum Überhänge, unsichtbar, aber wer da reinkommt, wird auch unsichtbar und stumm gestellt. Und ich bin dann auch nicht zu sehen, wenn ich will, wenn ich das so konfigurieren kann. Mhm. Ich übe mir so eine Glocke über und bin dann selbst nicht zu sehen und es darf sich auch keiner mir nähern.
So wie Harry Potters Zauberumhang
quasi. Ja, sowas. Ist ja eigentlich alles denkbar, machbar technisch. Ne? Mhm. Präventiv oder auch reaktiv. Wenn ich belästigt werde, kann ich mich wegbeamen. Könnte man ja so gestalten. Mhm. Oder ich stelle den anderen stumm. Aber erstmal wäre es gut, wenn es intuitiv so ähnlich wäre wie in der realen Welt, wie man es gewohnt ist. Figuren, die weiter weg sind, höre ich auch nicht so laut. Ja. Mhm. Wäre natürlich, ne?
Ja, ja.
Und man könnte es aber unterstützen, optisch, mit kleinen grünen oder roten Lämpchen. Keine Ahnung, also es ist wirklich ganz frei gestaltbar.
Genau, aber wenn, angenommen, ich gehe eine leere Straße entlang, dann würde ich ja erstmal vermuten, ne, intuitiv, wie in der Wirklichkeit, mich hört keiner, mich sieht keiner, kann ich auch mal in der Nase puppeln. Mhm. So, kaum mache ich es, kann ich mir aber nicht sicher sein eigentlich. Ne? Also es sei denn, ich habe mich wirklich über das System erkundigt. Und das Problem ist ja, keine Ahnung, wenn da hinten an der Ecke noch einer steht, gut, dann hat er das vielleicht gesehen. Aber das Metaversum bietet ja die Möglichkeit, dass man grundsätzlich weltweit von ganz vielen Orten massenhaft auch überwacht werden kann, oder?
Ja, und die Daten bleiben normalerweise auch erhalten und sind immer da. Selbst wenn man offline ist, besteht das Metaversum noch und besteht auch noch das, was man da gemacht hat,
mehr oder weniger. Also ausschalten ist keine Lösung, ne? Oder nee, aus dem Spiel rausgehen ist auch keine Lösung in jedem Fall, wenn das ein persistentes Metaversum ist, wo das, wo die Information quasi weiterhin vorhanden ist.
Ja. Okay. Also auch kann ich dann irgendwie Daten löschen oder die vergessen machen irgendwie? Tja. Oder ist das dann auch Teil der Konfiguration, je nachdem? Also
alles ungeklärte Fragen, wie auch heute schon. Ne? Kann ich im Internet, kann ich da eine Anwendung sagen, bitte vergesst meine Daten? Sollte man eigentlich sagen können.
Und, ja, kommt drauf an, wie weit die verbreitet sind. Ne? Also
Ja, vielleicht gehen wir mal zum Primeta-Projekt ganz konkret. Was sind denn die Ergebnisse aus dem Projekt und was habt ihr vielleicht auch noch an Aktivitäten geplant?
Wir hatten auch gesehen, dass ihr noch einen Demonstrator entwerfen wolltet in Primeta.
Ja, da wollten wir nur, was heißt nur, wir wollen zeigen, wie man das so gestalten kann mit der Artifizierung, wie das so aussieht. Mhm. Und ausprobieren, ja, soll da jetzt der Nutzer, die Nutzerin, soll die jetzt was eingeblendet bekommen, soll die ihr Wallet angucken können oder nur mit einem Wink das Durchwinken zum Plattform. Man möchte ja ungern, dass man aus den immersiven Erfahrungen rausgetrieben wird durch irgendwelche
Datenschutzhinweise. Also das ist ja wahrscheinlich das Schreckensbild der Plattformbetreiber, dass man dann... Ja.
Man ist mitten im Spiel und eigentlich will
man... Und schwupps, stehst du in der Datenschutzinformation. Schlimmer kann es nicht werden.
Und das müssen ja hunderte von Datenschutzinformationen sein, weil ich gehe ja nahtlos in eine Anwendung, von einer Anwendung in die nächste und betrete Häuser, Geschäfte, Anwendungen. Ja, es ist schwierig. Das möchte man auch nicht. Man möchte unterbrochen werden, möchte auch nichts lesen. Da haben wir auch gedacht, da könnte vielleicht so ein KI-basierter Agent dann auch wieder nützlich sein, den man vielleicht mit einem Fingerschnippen herbeirufen kann und der könnte einen schnell beraten. Tu das nicht. Denk daran, bis unter 16 ist nichts für dich. Und ich sag's den Eltern.
Die Tendenz ist aber wahrscheinlich eher dazu, dass man Interaktionsformen entwickelt, die den immersiven Prozess möglichst wenig beeinträchtigen. Mhm. Das ist ja auch ein Biometrieforscher hier aus der Wissenschaft hat uns ja mal klar gesagt, ja, die Biometrie ist einfach nur Bequemlichkeit in vielen Punkten. Ne? Also die Sicherheit spielt für die Leute weniger eine Rolle, als dass sie es einfach unbequem machen können. Und dann könnte es auch dazu führen, dass man einfach nur noch das noch schneller abhaken kann. Ne? Also ich sag mal, zweimal blinzeln und der Datenschutzhinweis ist quasi gegessen.
Genau.
Das gilt als Bestätigung. Einmal blinzeln vielleicht auch schon.
Genau. Ja, und die Authentisierung im Wallet geht ganz schnell mit Gesichtserkennung, Scannen, da kriegt man es gar nicht mit. Ne? Dann hat man schon eine Authentisierung gemacht, ohne es je mitgekriegt zu haben. Das einfachste, darum ist Biometrie sehr weit verbreitet und auch eigentlich benutzungsfreundlich, aber nicht datenschutzfreundlich.
Ja.
Und dann wertet man das Verhalten aus und kann dann auch das Alter schätzen. Das sind dann biometrische Daten, die wirklich ganz umfänglich auch den Charakter beschreiben könnten anschließend, ne? Aus dem Verhalten. Emotionsanalysen zu machen, das geht sehr, sehr weit.
Ne? Also hätte man quasi dadurch, dass man so eine große Datendichte hat zum jeweiligen Personen, zur jeweiligen Person, quasi schon sowas wie ein Psychogramm von jemandem.
Genau. Und dann kann man auch beeinflussen. Ne? Man weiß, wie man denjenigen am besten beeinflussen kann. auch politisch oder zum Kaufen anreizen oder religiös, missionarisch oder sonst wie. Ich bekomme es gar nicht mit. Als Nutzer.
Das klingt so gruselig.
Wie ich eigentlich, ich bekomme ja heute schon nicht mit, warum wird mir das angeboten? Sieht der andere das auch oder sehe nur ich das? Mhm. Tja, und das mit Emotionsanalysen und Verhaltensanalysen ist das optimierbar aus Sicht der Anbieter.
Ja, glaube ich. Ne? Dann, wenn der Shopbetreiber erkennt, oh, die Anna ist heute super drauf, die hat gute Laune, die ist heute in Spending-Laune. Genau. Dann machen wir den Preis gleich hoch.
Ja, stimmt. 5 Euro mehr, weniger,
ja,
egal.
Heute scheint die Sonne.
Heute lasse ich es krachen.
Man kann ja alles verknüpfen, kann auch die äußeren realen Daten immerhin auch noch verknüpfen. Ne? Man weiß ja, was das Wetter ist, wie das Wetter ist.
Ja, wenn ich den Standort noch habe. Ne?
Also, kriege ich ein T-Shirt angeboten statt einer Winterjacke.
Und der Anbieter weiß genau, wie ich drauf bin. Ja. Dass ich vielleicht gar nicht arbeiten möchte und vielleicht dann heute dann eine Tour machen möchte, mit wem und was und wer noch frei hat. Kann alles schön verknüpft werden. Mhm. Und ja, das wird sich aber trotzdem durchsetzen, wenn das irgendwie Spaß macht und bequem ist.
Sollen wir mal ins Nähkästchen hüpfen?
Ich glaube, wir könnten ins Nähkästchen schauen, ja.
Aus dem Nähkästchen.
Ja, wir haben nämlich so ein paar Rubriken hier im Podcast und eine ist aus dem Nähkästchen. Da fragen wir dich jetzt als Metaversumsforscher, sage ich jetzt einfach mal, wie viel Zeit würdest du selbst freiwillig im Metaversum verbringen, so privat?
Wenn alles, was ich jetzt im Internet an Zeit verbringe, nur noch übers Metaversum gibt, dann mindestens genauso viel Zeit,
okay,
wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn das das Internet der Zukunft ist.
Bist du jetzt ab und zu schon im Metaversum? Privat?
Privat nicht. Selten.
Okay.
Ja, beruflich auch. Und bin aber gespannt, was da angeboten wird. Bisher fehlen mir attraktive Angebote. Mhm. Von einer Seite fehlen attraktive Geschäftsmodelle, sonst würden auch viele Unternehmen schon was anbieten.
Mhm. Ja, Meta hat ja jetzt die Budgets nochmal gestrichen für das eigene Metaversumsprojekt und hat das auch ein bisschen umgeswitcht jetzt auf Wearables, also auf Brillen und sonstige Datensammler, die man am Körper trägt.
Man braucht viel Ressourcen für KI-Forschung und KI.
Ja.
Aber dann, wenn das mal noch besser geht, dann wird man mit KI dann noch viel mehr machen können in Metaversen. Das ist praktisch schon eine Grundbedingung. Wenn KI verbessert wird, kann man auch noch mehr in Metaversen attraktiv gestalten.
In welchem Metaversum würdest du dich denn dann wohlfühlen? Also genau, wie müsste das aussehen?
Du hast alle KIs zur Verfügung. Du kannst jetzt mal locker drüber nachdenken. Wir gestalten den Planet Ulrich. Wie sieht der Planet Ulrich aus?
Ich möchte gerne die ganze Welt auch so besuchen, virtuell. Mhm. Aber mit real existierenden Pflanzen und Tieren. Ich brauche keine Fantasiewesen. Mir sind die realen Lebewesen mehr als interessant genug.
Also du würdest einfach dich dann sozusagen virtuell nach Neuseeland switchen und dann da dir die Tierwelt angucken.
Muss gar nicht so weit sein. In normalen Alltag kann ich nicht in Odenwald fahren.
Oder
in Schwarzwald.
Stimmt.
Also wie so eine Art Holodeck stelle ich mir jetzt vor, wie auf der Enterprise.
Ja, oder Wikipedia, aber richtig virtuell, dreidimensional, dass ich alles auch besuchen kann, was da beschrieben wird, sehen kann. Ich kann Probereisen machen, ne? Bevor ich in Urlaub fahre, möchte ich mir vielleicht mal
das so ein bisschen... Das ist gut. Ist es da in echt so schön?
Die Liege schon mal Probe liegen am Pool.
Also Vorbesuch eines Reiseziels. Es gibt auch schon Flugsimulationen und diese Sachen.
Müsstest du als Mensch immer deine gleiche Größe behalten? Oder würdest du nicht manchmal auch sagen, jetzt ne, Wikipedia, man hat so einen Artikel und dann sagt man, ach komm, ich guck mal in der Blutbahn direkt nach, wie es da aussieht.
Ja, das ist schön, ja, das ist interessant. Das sind auch viele Lernerfahrungen, die man machen kann. Wenn einen etwas interessiert, kann man genauer gucken und hat sich dann auch eine bessere Vorstellung gebildet, ne, wenn man es optisch dreidimensional sieht und da auch reingehen kann, in Organen, in Blutbahnen und warum nicht. Auch für Mediziner interessant, angehende Medizinerinnen.
Ja. Mhm. Oder vielleicht so im Bereich Archäologie, dass man mal ein bisschen gucken kann, wie es bei Kleopatra aussah.
Okay, jetzt habt ihr mich. Ja. Da wäre ich mit. Da würde ich mitkommen, auf jeden Fall.
Oder einfach eine neue Küche kaufen. Und meine Wohnung ist da, die lasse ich ein bisschen scannen und dann beame ich mir die Küche da rein, wie die aussehen könnte und wie die Möbelstücke stehen könnten.
Wäre super nützlich.
Total.
Ja, und aus meiner Sicht ein total legitimes kommerzielles Anliegen.
Ja,
ne?
Absolut.
Also, oder Museumsbesuche. Ich weiß nicht, ob die Museen da vielleicht was gegen hätten, ne? Wenn alle dann nur noch virtuell die Museen besuchen.
Könnte man ja dann auch bezahlen. virtuell.
Ich meine, ich könnte die Kunstwerke vielleicht sogar besser, genauer betrachten als real im Museum.
Ja, ich könnte zumindest dicht daran gehen. Ich werde auch des Öfteren ermahnt bei Gemälden, dass ich da Abstand halten soll. Ich habe auch schon Alarme ausgelöst. Ja, also ist so.
Genau, das ist eine.
Ja, echt?
Ja, echt.
Wo denn?
Charlottenburg.
Vor allem, wenn da so Laserbeamer sind, also so Laserschutz ist. Mhm.
Und ich merke das auch schon, wenn ich aufs Bild zugehe, dann sind die, da sind ja die Aufpasser oft in den Ausstellungsräumen und dann.
Ganz schon nervös.
Ja.
Ach, der Oliver wieder.
Der Oliver mit der langen Nase.
Ja, genau. Aber es hört sich gut an, Ulrich. Da kriege ich jetzt doch mehr Lust als vorhin, wo wir über die Gefahren gesprochen haben, muss
auf
ich ehrlich
jeden
sagen.
Fall.
Ja.
Ja.
Genau, vielleicht schauen wir deswegen auch nochmal in die Glaskugel.
Der Blick in die Glaskugel.
An dieser Stelle schauen wir immer in die Zukunft und du darfst jetzt mal ein wenig orakeln. Wie glaubst du, sieht das Metaversum oder die Metaversen in 5 bis 10 Jahren aus?
Ach, 5 bis 10 Jahre ist ja gar nichts.
Kannst auch 25 nehmen.
Ja, eher 25. Bei Metaversen würde ich eher von 25 Jahren ausgehen.
Okay.
Sogar.
Sprich.
Es dauert noch ein bisschen, bis die Hardware auch wirklich so gut ist, dass sie angenehm zu tragen ist, sie nicht auffällt und dass die Anwendungen auch wirklich attraktiv sind, die Geschäftsmodelle wirklich stehen.
Mhm.
Das dauert noch. Die Bandbreite muss viel besser werden. Ich habe gelesen, tausendfache Ressourcen braucht man eigentlich zur Übertragung all der Daten, die da anfallen.
Okay.
Damit es auch wirklich in Echtzeit abläuft, dann jede Verzögerung, auch im Kundenbereich, ist einfach nur nervig.
Mhm.
Wenn ich kommuniziere oder wenn ich mich bewege oder andere Dinge bewege, da darf es keine Verzögerung geben.
Mhm.
Das ist eine riesen Herausforderung, die Bandbreite.
Aber ist
Energie, Ressourcenverbrauch natürlich ist ein Riesenproblem.
Genau. Aber ist das nicht so ein typisches MP3-Problem? Also eigentlich genau das Richtige für Fraunhofer. Die Wirklichkeit ist ja verschwenderisch mit Daten. Ne? Also jede Minute hier im Raum werden tausende Daten, Luftströme und sonst irgendwas erzeugt. Das muss ich ja gar nicht nachbilden, sondern ich muss hier nur das Wichtige nachbilden.
Genau.
Das, was der Mensch wahrnimmt.
Genau, da kann man viel komprimieren und viel weglassen.
Genau. Ne?
Man kann ja gar nicht alles wahrnehmen.
Ja.
Kann nur eine gewisse gewisses Farbspektrum wahrnehmen und so weiter, das stimmt.
Notiz an mich selbst, Startup gründen.
Komprimieren.
Kann man ganz viel optimieren, auf jeden Fall.
Ich werde mal beim Herrn Brandenburg anrufen.
Also es dauert auf jeden Fall, auch die Software muss besser werden. KI wird besser und damit auch gefährlicher. Das heißt, die ganze Infrastruktur ist nachher vielleicht KI-basiert. Ne? Die ganze Hintergrundanwendungen KI-basiert. Und so nur noch einige Menschen noch, die an der Menschenbenutzeroberfläche hantieren. Aber alles andere wird KI-basiert geregelt. Dann wäre es auch kostengünstiger, aber nicht ressourcengünstiger unbedingt.
25 Jahre, okay.
Ja, aber ich hatte auch den Eindruck, dass die Meta-Idee von Zuckerberg ein bisschen verfrüht war. Ne? Also man hat zu früh versucht, diese Fusion von allen Dingen hinzubekommen.
Mhm.
Und jetzt geht man wieder dazu über ein bisschen, ja, jeder entwickelt erstmal auf seinem Gleis und das wird später alles integriert. Das Metaverse, ne? Also jetzt machen wir erstmal KI, hauptsächlich auf KI und ne, wir haben diese Videokonferenzen bekommen, hat ja durch Corona einen enormen Auftrieb erhalten. Trotzdem sind wir da alle mit unseren Gesichtern zu sehen. Und,
ja, aber MS Teams hat das ja auch eingeführt. Man kann auch als Avatar auftreten. Also die haben sich durchaus schon was abgeguckt von den Metaversen.
Hast du es schon mal probiert?
Ja, und dann nach 5 Minuten
genau.
Ist nicht gut, noch nicht so gut, aber vielleicht will man das manchmal, wenn man nicht so gut aussieht, gerade morgens.
Willst du mir was sagen, Ulrich?
Morgens ist ja schon mittags. Ja, es ist aber, die gucken sich das auch ab, die wollen auch so ein bisschen Metaversum spielen.
Ja.
Ja, aber das, was die eigentlich bräuchten, wäre ja, ich sag mal, so ein Filter, ne? So ein Beauty-Filter.
Ja, ja, das
den gibt es ja schon.
Technisch.
In Jeans?
Ja klar, du kannst den Weichzeichner auf volle Pulle stellen, dann siehst du aus wie ein Baby.
Das habe ich noch nicht gewusst.
Das
danke, da habe ich doch mal was Nützliches gelernt.
Ja genau, also diese Ideen von Metaversen übertragen sich auch auf andere Bereiche, vor allem eben auf die Kommunikationstools, die heute viel mehr verwendet werden als vor 10 Jahren. Von der schreitet es doch unmerklich voran.
Mhm.
Man gewöhnt sich an sowas.
Ja. Genau. Und irgendwann ist es wahrscheinlich, ist der Schritt zu dem Zusammenschluss gar nicht mehr so groß.
Mhm. Ne? Aber im Moment gibt es noch keinen Anreiz auch für die Anbieter. Ne? Jeder macht sein eigenes Ding. Die Schnittstellen sind proprietär. Keiner will sich vernetzen mit anderen Anbietern.
Ja.
Jeder versucht erstmal selbst Gewinn zu erwirtschaften.
Ja.
Der Nerdfaktor.
Wir sind ja das House of Nerds. Und wir laden gerne Nerds in unseren Podcast ein und wir mögen auch Nerds, Oliver und ich, sonst würden wir das Ganze hier gar nicht machen.
Yep.
Und unter Nerd verstehen wir halt Menschen, die sich sehr intensiv mit einem Thema befassen. Also das ist eigentlich so für uns die grobe Definition von Nerd, ja, dass sie einfach so intrinsisch motiviert sind, sehr in die Tiefe zu gehen für ein, in einem bestimmten Thema und auch nicht nur beruflich. Wir hatten zum Beispiel mal einen weiblichen Nerd hier, der die sich aufs Kochen fokussiert hat und die hat dann hunderte von Kochbüchern und hat sich da richtig reingefuchst. Ja, Ulrich, bist du ein Nerd nach dieser Definition?
Ja, ich bin aber eher auch ein Generalist. Also die Welt ist so interessant in so vielen Bereichen, dass ich es gar nicht schaffe, Nerd zu sein.
Ah.
Aber ich bin auch in Wikipedia tätig und schreibe Artikel.
Mhm. Okay.
Und ich vertiefe mich gerne auch in Themen. Biologie, Biochemie und diese ganzen Themen neben der Technik. Also ich nehme auch gerne verschiedene Rollen an. Ich schaffe es nicht, nur eine Rolle zu spielen. Als Nerd denke ich mal, man muss sich dann irgendwie verkriechen in den Keller und unter künstlichem Licht.
Das ist aber nicht so. Das ist das negative Klischee. Das ist das negative Klischee. Da wollen wir ja gerade gegenarbeiten.
Ja.
In was für einem Bereich bist du tätig bei Wikipedia? Ich glaube, man ist da vor allem dann als Expertenautor tätig für bestimmte Fachgebiete.
Ich bin
dann,
ein Lebewesen-Anleger. Da gibt es eine Kategorie, da bin ich, ich beschreibe Gartenpflanzen, die noch fehlen, die ich im Garten habe und das stört mich so ein bisschen, dass sie nicht im Wikipedia da sind. Ich recherchiere selbst privat und dann denke ich, wenn ich selbst recherchiere, kann ich es auch anderen zusammenfassend darstellen.
Und was fehlt da so? Also ich habe da keine Ahnung.
Es fehlen sehr, sehr viele Gartenpflanzen. Die ganzen deutschen einheimischen Pflanzen sind dargestellt, aber nicht die etwas südländischeren, asiatischen, amerikanischen Gartenpflanzen.
Dabei ist doch die Literatur vorhanden. Also woran liegt das?
Wer hat denn die Literatur? Ich habe sie zum Beispiel. Mhm. Und sind ja auch viele Forschungspaper jetzt auch zugänglich, viel mehr als früher. Mhm. Das macht dann Spaß, ne? Ich kann mir Paper runterladen und lesen.
Und Artikel verfassen. Und zack, weiß man, die gemeine Gartenprimel.
Genau, und die Wikipedia Commons sind sehr viele schöne Fotos drauf. Da kann ich mich bedienen und Artikel mit Fotos darstellen. Und Lebewesen gehen immer darzustellen in Wikipedia, während andere Personen zum Beispiel, da werden harte Maßstäbe angelegt. Mhm. Ist
so,
derjenige wirklich wichtig?
Okay.
Und die Professur reicht noch nicht. Man muss auch wirklich bekannt sein, vielleicht ein gutes Buch geschrieben haben, Einfluss haben, auftreten.
Okay, da sind Pflanzen natürlich.
Aber Lebewesen, Arten gehen immer und wir haben 400.000 Pflanzenarten. Davon sind vielleicht 1% abgebildet in Wikipedia.
Also du bist ein Nerd, Ulrich, würde ich sagen.
Ja, und darum habe ich es auch vorhin schon erwähnt, wenn das ins Metaversum käme, wäre eigentlich schon attraktiv.
Stimmt, da könnte man auch die Größe verändern, dass man so als Käfer durch den Garten schlägt quasi.
Du kennst meine intimsten Träume.
Ich kenne nur so einen Kinderfilm.
Aber
der ist mir gerade eingefallen.
Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich als durchaus Interessierter an der Pflanzenfauna? Wie bestimmst du das? Hast du da einen App-Tipp, wo man sagt, okay, da kann man mal im Garten nachschauen, was da...
Oh, ich habe einen Tipp.
Flora Incognita. Das ist die beste App. Und das ist interessant, die ist KI-basiert. Ne? Mhm. Wollte ich nochmal nebenbei erwähnen. Und das ist wirklich eine schöne KI-Anwendung, die mir von Anfang an schnell gefallen hat und
total,
die einfach sinnvoll ist und Spaß macht.
Ich renne da immer rum, wenn wir im Urlaub sind. Ich knipse jede Pflanze.
Es ist sehr zuverlässig.
Oh, ich habe das Gefühl, wir haben sich zwei gefunden.
Flora Incognita. Das ist ja auch ein Forschungsprojekt, ne? Das ist ja auch gefördert.
Genau. Die sammeln die Daten für ihre Forschung. Das
ich gebe sie mal gerne frei auch. Und da kann man sehen, wo was wächst.
Super, danke für den Tipp.
Super,
danke für den Tipp. Ich glaube, das ist ein schöner Schlusspunkt hier für uns.
Ja,
ganz herzlichen Dank, Ulrich, dass du da warst. War sehr informativ, sehr unterhaltsam. Danke, wirklich. Ganz herzlichen Dank auch an Regie und Technik, Evelina Winkler und Max Leiding, an unseren Schnitt, den Henning Schwörer. Und ich bedanke mich wie immer auch bei meiner lieben Co-Moderatorin Anna.
Ja, danke auch an dich, Oliver. Und ganz herzlichen Dank an unseren Gast, Ulrich. Schön, dass du da warst.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, wenn ihr Themenwünsche habt oder Gastwünsche habt, schreibt an uns. Wir freuen uns über Post an podcast@sit.fraunhofer.de.
Genau. Bis dahin bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.